Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei uns im Femens Podcast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne mal ein Thema aufgreifen, was ich immer wieder als Frage von euch zugespielt bekomme, aber tatsächlich noch keine einzige Folge so richtig nur alleinig diesem Thema gewidmet habe. Und zwar wollen wir über das Thema Pflege, Pflegerisiko sprechen und wie man das in der eigenen Finanzplanung auch wirklich integrieren kann und wie es Sinn macht. Wir reden ja viel über ETF-Sparpläne, über Immobilien etc. Und es gibt Möglichkeiten, das Pflegerisiko, das ja gar nicht so abwegig ist, wir sprechen auch heute über die Zahlen, sich das genau anzuschauen, richtig einzuplanen in die Altersvorsorge, sodass man hier einen gewissen Puffer auch mit einplant, wie hoch der sein sollte, dieser Puffer, wie man es am besten macht, wie man vorgeht, ob man eine Pflegeversicherung braucht, ob man es anders gelöst bekommt. Spoiler, ja, also es gibt verschiedene Wege, wie man es sich so anschauen kann. All das schauen wir uns in der heutigen Podcast-Folge an. Ich würde sagen, wir schauen uns als allererstes mal die Daten an. Wie hoch ist denn überhaupt das Pflegerisiko in Deutschland? Also, ich habe einige Zahlen mitgebracht. Nach den aktuellsten Zahlen aus der Pflegestatistik von Statistischem Bundesamt, also die Statis, waren Ende 2023 rund 5,7 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes, also wir gehen immer davon aus von den Pflegegraden, die das quasi definieren. Und die Zahl ist im letzten Jahr auch deutlich angestiegen. Zum Vergleich auch nochmal, Ende 2021 waren es etwa 5 Millionen Menschen. Ende 2023, das sind eben die aktuellsten Zahlen, sind wir bei 5,7 Millionen Menschen. Das bedeutet, wir hatten einen Anstieg von rund 15% innerhalb von 2 Jahren, was echt viel ist, so ein zweistelliges Wachstum, wenn man 2 Jahre eben dahinter bedenkt. In Zukunft wird dieser Trend auf jeden Fall deutlich. Die amtliche Projektion rechnet damit, dass die Zahl der Pflegebedürftigen allein bis 2035 auf etwa 5,6 Millionen steigt und bis 2055 auf 6,8 Millionen oder mehr, allein aufgrund vom demografischen Wandel. Also krasse Zahlen auf jeden Fall. Laut aktuellen Daten ist es etwa so, dass 6,8% der Gesamtbevölkerung 2023 Pflegeleistungen erhalten hat. Also rund jeder 6. bis 7. Mensch auf 100 Menschen. Wir gucken uns auch natürlich gleich dieses Thema Pflegeleistungen an. Was kann ich aus der Pflegeversicherung in Deutschland erwarten? Wie hoch ist vielleicht der Gap? Was muss ich selber vorsorgen? Gucken wir uns gleich an. Aber was ganz wichtig ist bei dem Thema Pflege, also wir sprechen ja jetzt hier über die Gesamtbevölkerung. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich die ganzen Statistiken anschaut, dass hauptsächlich das Pflegerisiko im Alter ansteigt. Also ja, es gibt immer Ausnahmefälle natürlich. Ausnahmen bestätigen die Regel und so ein Durchschnitt wird halt wie ein Durchschnitt gerechnet. Aber mehr als die Hälfte aller Pflegebedürftigen sind 80 Jahre oder älter. Es ist also auf jeden Fall ein Thema, was so in Richtung Altersvorsorge geht, weil man in der Regel mit 80 oder älter nicht mehr berufstätig ist. Das heißt, es fällt dieses Thema Pflege oftmals, wenn man sich Finanzplanung anschaut, statistisch gesehen eher in die Richtung, dass man eben, sag ich mal, ja, über 80 ist, das in die Altersvorsorge mit einkalkulieren muss. Klar, wie gesagt, ist es nicht auszuschließen, dass man auch Pflegefall werden kann, wenn man jünger ist. Das Risiko besteht natürlich auch, nur wenn man sich eben Statistiken anschaut, sieht man das sehr signifikant. Der Pflegebedarf in jüngeren Jahren ist deutlich geringer. Studien zeigen auch, dass ein großer Teil der Menschen zum Lebensende pflegeabhängig wird. Auch eine spannende Zahl. Je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist ein Pflegebedarf. Dass das Risiko mit dem Alter stark wächst, hängt natürlich vom demografischen Wandel und der Alterung in Deutschland zusammen. Die Zahl von den über 67-Jährigen in Deutschland wird bis 2040 auf fast 21,5 Millionen steigen. Auch eine krasse Zahl. Und gerade Menschen, die 80 plus sind, haben eben dieses höhere Risiko für Pflegebedürftigkeit. Das ist so mal Stand der Dinge. Das heißt, es ist ein reales Risiko auf jeden Fall, wenn man älter wird. Und unsere Gesellschaft wird auf jeden Fall immer älter. Wir sprechen ja viel auch über das Thema Langlebigkeit. Darüber spreche ich ja sehr viel in der Altersvorsorge, dass man ausreichend Geld auch im Alter hat, wenn man älter wird, als man kalkuliert hat. Weil für unsere Generation, ich bin jetzt zum Beispiel im 94er Jahrgang, ist es tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass wir über 100 Jahre alt werden. Und dafür braucht man natürlich auch Geld im Alter. Dann kommt natürlich aber auch dieses Thema Pflege und Pflegerisiko mit dazu. Und meistens berechnet man einfach seine Rentenlücke, denkt aber nie dran, was bräuchte ich denn eigentlich für Kosten, wenn ich im Pflegefall werde, weil das, wie wir an den Zahlen sehen, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wenn man ein höheres Alter erreicht hat, in irgendeiner Form Unterstützung braucht, je nach Pflegegrad. Und deshalb will ich mir auch gemeinsam, dass wir das so ein bisschen herleiten können, wie viel braucht man denn eigentlich oder was ist empfohlen, ein bisschen von den Zahlen her auch herleiten, wie hoch sind die Kosten eigentlich für Pflege, weil das ist vielen gar nicht so bewusst. Ich kann es verstehen, man ist kaum damit konfrontiert vielleicht, außer man hat in seiner Familie irgendeinen Fall und spricht da auch wirklich offen über Kosten und Co. Aber deshalb schauen wir uns das mal gemeinsam an. Also der durchschnittliche Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz liegt 2025 bei rund 2.980 Euro pro Monat. Das ist nur der Anteil, den Betroffene selbst tragen müssen. Diese Zahlen können natürlich regional variieren. Also ich habe eine Range gefunden zwischen 2.300 und 4.100 Euro, je nachdem, wo man sich befindet. Ob ich jetzt zum Beispiel im Osten bin oder im Süden, wo es schon deutlich teurer ist, Baden-Württemberg, Bayern. Aber ich glaube, sie zeigen auf jeden Fall in der Range, dass die Kosten sehr hoch sind und auch Tendenz natürlich weiter steigen, weil Pflege ist immer verbunden auch mit Personal und wir haben eine Inflation und wir haben dadurch auch Lohnsteigerungen und natürlich steigen hier dann auch die Kosten. So, was zahlt denn die Pflegeversicherung in Deutschland? Wir haben ja alle eine gesetzliche Pflegeversicherung. Wir zahlen immer Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Merkt man vielleicht gar nicht selber, aber es ist quasi dieser Beitrag und der Arbeitgeber zahlt die Hälfte quasi mit, weil man sich das aufteilt. Wenn man dann älter ist und in Rente geht, dann zahlt man weiterhin Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, ist eine Pflichtversicherung. Und jetzt ist natürlich wichtig zu verstehen, was übernimmt denn diese Pflegeversicherung überhaupt? Und da ich weiß, viele kennen sich da gar nicht mit aus oder haben sich das noch nie angeschaut. Und es ist ganz spannend. Also die gesetzliche Pflegeversicherung existiert seit 1995, noch gar nicht so lange, und bietet eine Grundabsicherung, aber deckt natürlich nicht alle Kosten oder kann nicht alle Kosten decken. Wir haben ja gerade gesehen, wenn allein der Eigenanteil bei so einem Pflegeheimsplatz bei irgendwie 2.300 bis 4.000 Euro liegt, dann übernehmen die schon Kosten, aber es wird sehr, sehr, sehr teuer sein und eine Pflege ist ja sehr teuer. Hier kommt es immer so ein bisschen drauf an, welchen Pflegegrad man hat. Die sind definiert. Je nach Pflegegrad gibt es Zuschüsse, aber insbesondere eben bei stationärer Pflege bleibt ein hoher Eigenanteil bei Pflegebedürftigen beziehungsweise auch bei den Angehörigen. Darüber will ich heute auch mit euch sprechen, weil das vielen leider auch nicht so ganz bewusst ist. Zusätzlich gibt es einen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich für Hilfe im Alltag. Und auch der, ja, würde ich sagen, deckt die Kosten nicht komplett ab. Also ihr könnt ja mal schauen, das habe ich zum Beispiel mal gemacht, weil, wie gesagt, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Je nach Pflegegrad hat man halt einen Anteil, den die Pflegeversicherung bezahlt. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine ambulante Pflege braucht, also jemand, der mit dem Auto immer kommt, so ein ambulanter Pflegedienst, habt ihr vielleicht gesehen, gibt es halt eine Zahl X, die dafür bezahlt wird. Aber wenn ihr euch dann anschaut, wie viel das wirklich kostet auf den Homepages, weil dort ist es auch oft nach Pflegegrad dann gestaffelt, dann seht ihr, haben wir da schon ein Gap zwischen 50-70%. Je nachdem eben, wie gesagt, ob ich vielleicht so ein stationäres Thema habe und stationär gepflegt werden muss. Genau, also es ist auf jeden Fall nicht ausreichend, nicht deckend. Genauso wie bei allen anderen Sozialversicherungen, die wir haben, ist es immer nur ein Grundschutz, der dort ja mitgegeben wird, der getragen wird. Aber es ist nie der gesamte Betrag, der damit aufgefangen wird. Deshalb ist auch hier super wichtig, dass man das Thema Pflege auf jeden Fall mitdenkt, insbesondere für die Altersvorsorge, weil dort ja mein Risiko höher ist. Wie werden denn Familienangehörige belastet, wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern, deine Großeltern oder so ins Pflegeheim müssen, gepflegt werden müssen. Wie sieht es dann aus von der Kostenstruktur? Also es ist so, die gesetzliche Unterhaltspflicht gegenüber pflegebedürftigen Eltern wurde 2020 reformiert, wissen viele auch nicht, und ist heutzutage etwas eingeschränkter. Kinder müssen erst zahlen, wenn sie über 100.000 Euro brutto jährlich verdienen. Hier kommt aber mal ein ganz, ganz großes Achtung, weil das vielen eben nicht bewusst ist. Ich hatte hier schon auf Instagram viele, die mir geschrieben haben, die für ihre Eltern aufkommen mussten, obwohl sie kein Gehalt hatten, also per se, was über 100.000 Euro brutto lag, sondern sie hatten Mieteinnahmen aus Immobilien, die sie gekauft haben als Altersvorsorge, wo eigentlich noch der Kredit gegenläuft, aber der wurde nicht berechnet, weil es geht hier ja um die Einnahmen, die Bruttoeinnahmen. Das heißt, wenn sie Mieteinnahmen hatten, wurde das quasi gesteigert, dadurch das Gehalt auf die 100.000 Euro gekommen und dann wird man auch mit belangt für die Pflegekosten und den Kredit, der dahinter lag, wurde nicht verrechnet. Da habe ich schon einige Zuschriften von euch bekommen. Ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst, weil 100.000 Euro sind viel. Ja, das ist natürlich jemand, der Gutverdiener ist, aber dass man da auch relativ easy rankommt, wenn man zum Beispiel Vermögensaufbau mit Immobilien macht selber und dann quasi das nicht im Kopf hat, dass diese Kredite nicht gegengerechnet werden, kommt man dann vielleicht schon auf über 100.000 Euro brutto, was krass ist auf jeden Fall. Oder wenn ein Kredit zum Beispiel im Großteil abgezahlt ist und man was vermietet, dann ja, ist das auf jeden Fall ein Thema, was man da mit berücksichtigen sollte. Trotzdem kann natürlich insofern auch Vermögen belangt werden von den Eltern, das ist klar, ja. Also wenn die jetzt pflegebedürftig werden, dann kriegt man vielleicht weniger vererbt und Co. Gegebenenfalls müssen auch Immobilien verkauft werden, je nachdem. Es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Konstellation man noch zusammenlebt. Leben beide, also Eheleute, wenn verheiratet eben, ist einer pflegebedürftig und im Pflegeheim und der andere ist zu Hause. Dann darf natürlich nicht komplett die Immobilie liquidiert werden, sondern Teile. Da gibt es tatsächlich Abstufungen. Ich verlinke euch dazu einfach mal auch die Gesetzesparagraphen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass man schon auf jeden Fall auch selber, wenn man über diese 100.000 Euro brutto belangt werden kann. Und hier kommt jetzt mal eine persönliche Meinung von mir selber. Ich habe mich ja viel auseinandergesetzt mit dem Thema Kranken- und Pflegeversicherung, auch im Rahmen von meinem Buch Better Safe Than Sorry. Und ich bin ehrlicherweise, wenn man sich die Zahlen anschaut, der Meinung, dass unser Sozialstaat das relativ schwer tragen kann, insbesondere wenn die Boomer jetzt quasi in Rente gehen und vielleicht die Boomer, es ist eher eine große Generation von sehr älteren Menschen, die jetzt kommen und dann quasi pflegebedürftig werden, dass es auch super schwierig wird, das über die Pflegeversicherung zu finanzieren, weil auch die Pflegeversicherung hat genauso wie die Krankenversicherung und genauso wie die gesetzliche Rente Finanzierungsprobleme, wird schon über andere Staatshaushalte auch quersubventioniert, einfach weil wir mehr Leute haben, die Pflege in Anspruch nehmen und mit den Boomern wird es auch nochmal mehr werden und da glaube ich ehrlicherweise, dass man wahrscheinlich wieder ein bisschen an dem Thema reformiert, dass Familienmitglieder nicht nur über 100.000 Euro mit quasi verantwortlich in die Verantwortung gezogen werden, sondern vielleicht auch, wenn sie etwas drunter liegen. Ja, es kann passieren. Ihr seht ja, es wurde erst 2020 in der Form reformiert. Da passiert immer mal wieder was. Aber das sind natürlich Gesetze, die auch nicht für immer in Stein gemeißelt sind, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Deshalb hier einfach, ja, ein kleiner persönlicher Einschub von meiner eigenen Meinung. Wenn ihr dazu eine andere Meinung habt, euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt, freue ich mich natürlich immer über konstruktive Diskussionen. Schreibt da gerne in die Kommentare einfach hier auf YouTube oder wenn ihr zuhört, auch auf Spotify kann man, glaube ich, mittlerweile Kommentare hinzufügen. Ich glaube, was wir bis hierhin auf jeden Fall mitnehmen ist, Pflegerisiko ist real und das Pflegerisiko ist auch relativ groß und wahrscheinlich und Pflege ist auch teuer. Das heißt, wir sollten sie unbedingt in unsere Finanzplanung mit einkalkulieren und uns Gedanken machen, wie wir sie richtig in unsere Finanzplanung einkalkulieren. Und darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Wie viel Puffer sollte man denn einplanen? Also wie gesagt, wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass die meisten, wenn man sich die Zahlen anschaut, pflegebedürftig werden, wenn sie über 80 sind. Und wenn man das mal so ein bisschen hochrechnet, wie lange auch jemand pflegebedürftig ist, sagt man so, als grobe Daumenregel in der Finanzplanung, dass man zusätzlich 100.000 bis 150.000 als Pflegepuffer einplanen sollte. Wenn man konservativer plant, 150.000 bis 200.000 Euro. Ausgehend von heute natürlich der Wert. Das ist ganz wichtig. Mit Inflation hochgerechnet, könnt ihr euch vorstellen. Oder müsst ihr mit einkalkulieren, dass quasi der Wert per se zwar der gleiche ist, aber was auf dem Papier steht, höher dann sein muss. Und das kann man machen. Oder wie kann ich dieses Geld jetzt vorsorgen? Oder wie kann ich das am besten ansparen? Ich denke, es gibt zwei verschiedene Wege, indem man einmal es über die Altersvorsorge löst, also sich diesen Puffer aufbaut, oder eben einmal dieses Thema von Pflegeversicherung, Pflegebar, Pflegetagegeld. Darüber sprechen wir gleich. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo man auch in seiner Finanzplanung steht. Als erstes mal so das Thema in der Altersvorsorge inkludieren, also quasi ausreichend Puffer im Depot oder in der ETF-Rentenversicherung schaffen. Wenn man jung ist, dann ist es durchaus möglich. Dann plant man eben so, dass man monatlich seine Sparrate etwas höher setzt. Oder wenn man mal einmal Anlagen hat, die auch immer investiert ins ETF-Depot oder in der ETF-Rentenversicherung. Idealerweise hat man beides. Darüber spreche ich ja auch viel auf diesem Kanal, aber das ist auf jeden Fall der Weg. Und wenn ich es dann doch nicht brauchen sollte im Alter, kann ich es einfach für Altersvorsorge verwenden, für meine Rente, Reisen machen etc. und habe dann einfach einen Puffer. Ja, das ist da natürlich ein Vorteil. Kontra ist, wenn ich Pflegefall werde in jungen Jahren und halt quasi nur auf mein Depot gesetzt habe, dann ist es natürlich schwieriger. Dann kann ich dieses Geld vielleicht liquidieren, wenn ich es schon länger mache, schon länger ein Depot habe, schon länger eine ETF-Rentenversicherung, schon etwas angespart habe. Wenn das allerdings nicht der Fall ist und ich mache das erst 2-3 Jahre und werde ein Pflegefall, dann ja, kann ich mit dem Puffer, den ich noch nicht aufgebaut habe, natürlich nicht arbeiten. Da ist es dann auch sinnvoller, eine Versicherung zu haben, die da einen auffängt in der Hinsicht. Aber genau, das wäre jetzt so mal Pro und Contra. Und warum ich zum Beispiel auch im Kontext von Pflege eine ETF-Rentenversicherung besser finde als ein ETF-Depot, hat zwei Gründe. Und zwar einmal habe ich bei der ETF-Rentenversicherung die Möglichkeit der lebenslangen Rentenauszahlung. Das heißt, da bin ich schon so vor dem Thema Langlebigkeitsrisiko geschützt, wenn ich doch älter werde als kalkuliert. All diese Kalkulationsgrößen muss ich im Depot selber entscheiden. Da muss ich Puffer einbauen, muss mir Gedanken dazu machen. Das heißt, es ist schwieriger, diesen 150.000 bis 200.000 Euro Puffer mit einzubauen. Ich muss die Entnahmeplanung auch selber machen. Da kann einiges schiefgehen, wenn die Inflation irgendwie höher ist, als man gedacht hat. Wenn die Preise vielleicht für Pflege auch stärker steigen, als man gedacht hat, ist dann natürlich das Geld zügiger weg und reicht dann vielleicht nicht ganz aus. Und bei der ETF-Rentenversicherung habe ich die Option, während der Rentenphase eine Pflegeoption mit einzubauen. Das heißt, dass ich dann nochmal entweder über eine Einmalanlage an Geld kommen, mir die rausziehen kann aus der ETF-Rentenversicherung, wenn ich doch sage, okay, jetzt ist der Pflegefall eingetreten, ich muss irgendwas umbauen, brauche wirklich eine Einmalanlage, oder auch insofern eine Pflegeoption, die temporär meine Rente dann nochmal erhöht. Ja, und quasi ich mehr rausbezahlt bekomme, wenn ich eben so eine Pflegeoption mit drin habe. Klar, dafür zahlt man etwas mehr, es ist ein Teil der Absicherung, aber im Vergleich jetzt zu einer Pflegeversicherung kostet es natürlich nicht direkt so viel und kann ja trotzdem für die Altersvorsorge genutzt werden. Und das finde ich ganz spannend, dass man dann über diese Pflegeoption dann die monatliche Rente auch im Alter erhöhen kann und da so ein bisschen eine Absicherung in dem Sinne hat. Haben natürlich nicht alle Verträge drin, man muss das alles so ein bisschen prüfen. Aber wenn man das richtig macht, sich das genau anschaut, ist das auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr gute Option, das quasi über Ansparen zu regeln, wenn man noch jung ist. Aber wie gesagt, hier kriege ich halt nie das Thema raus, wenn ich in jungen Jahren ein Pflegefall werde, dann werde ich das in diesem Konstrukt der ETF-Rentenversicherung, im Konstrukt des ETF-Depots nicht rausbekommen, dieses Risiko. Deshalb wäre eben die zweite Option, wie man Pflege richtig inkludieren kann in seine Altersvorsorge, die Pflegeversicherung. Die leistet natürlich, egal wann man ein Pflegefall wird, es ist auch gestaffelt nach Pflegegrad und meistens bekommt man einfach ein gewisses Tagesgeld oder ein monatliches Geld raus, was man ausgemacht hat, was man eben versichert hat, ausbezahlt und ist damit dann quasi abgesichert. Es gibt, wissen viele auch nicht, das Pflegebar ist staatlich gefördert vom Namensgeber Daniel Bahr, der jetzt bei der Allianz im Vorstand ist, von der KV, glaube ich, Krankenversicherung, war früher mal ein Minister und deswegen heißt es so Pflegebar. Und Pflegebar ist eine staatlich geförderte private Pflegezusatzversicherung, die 2013 eingeführt worden ist. Und die Idee dahinter ist, dass möglichst viele Menschen sich wenigstens so eine Basisabsicherung gegen Pflegekosten aufbauen, auch diejenigen, die gesundheitlich vorbelastet sind. Da sind wir nämlich bei dem Teil, wenn ich natürlich eine private Pflegeversicherung abschließe, dann schaut die sich auch die Gesundheit an. Und je jünger ich bin, je gesünder, desto einfacher ist es, das abzuschließen. Aber wenn ich zum Beispiel mit 40, 50 entscheide, das abzuschließen und ich bin irgendwie vorbelastet, dann wird es entweder sehr teuer oder ich bekomme vielleicht keine. Und Pflegebar wirkt da entgegen, denn es gibt keine Gesundheitsprüfung. Also man wird aufgenommen ohne eben Gesundheitsfragen und hat einen mindestens 10 Euro Eigenbeitrag pro Monat und dann eine staatliche Förderung von 5 Euro pro Monat, die man on top dazu bekommt. Aber was man wissen muss beim Pflegebar, die Leistungen sind natürlich dadurch begrenzt. Also ich kann hier nicht individuell für mich selber ausmachen, wie viel Pflegetagegeld ich bekommen möchte später, wie hoch dieses Pflegetagegeld sein soll und Co. Es ist halt begrenzt dadurch, dass ich keine Gesundheitsfragen habe. Und es ist meistens daher auch nicht alleinig eine ausreichende Absicherung. Kann aber ganz interessant sein, wenn man irgendwie sagt, Pflegebar, so eine Mindestabsicherung, die staatlich bezuschusst wird ohne Gesundheitsfragen, plus noch, ich sorge über ETF-Rentenversicherung eben fürs Alter vor, dann habe ich beide Fälle abgedeckt. Natürlich nicht den Fall, wenn ich heute Pflegefall werde, im vollen Umfang, aber man hätte die Möglichkeit dazu, weil eben Pflegebar staatlich bezuschusst wird, wenn man das macht. Ihr könnt einfach mal, wenn ihr in Google eingebt, Pflegebar, gibt auch nur ein Produkt, das Pflegebar eben. Und das kann man sich anschauen und dann quasi auch abschließen ohne Gesundheitsfragen, wie gesagt. Ich habe mal so ein Leistungsbeispiel mitgebracht für Pflegebar, wie viel die bezahlen, wenn man einen Pflegegrad hat. Bei Pflegegrad 1 ist es 0 Euro oder sehr, sehr wenig. Bei Pflegegrad 2 sind es zum Beispiel 150 bis 300 Euro im Monat. Bei Pflegegrad 3 300 bis 600 Euro im Monat. Pflegegrad 4 sind 600 bis 900 Euro im Monat. Und Pflegegrad 5 sind 900 bis 1.100 Euro im Monat. Ansonsten hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man das etwas vollumfänglicher für sich gestalten möchte oder vielleicht auch in der Kombination mit einer privaten Pflegetagegeldversicherung, die funktioniert im Prinzip ähnlich wie das Pflegebar. Ich bekomme eben je nach Pflegegrad eine Leistung ausbezahlt, die ich dort vereinbart habe oder ein gewisses Tagesgeld, wie gesagt, was ich dort vereinbart habe, wenn ich quasi einen Pflegegrad habe. Deshalb hatten wir auch gerade die Ranges, die 150 bis 300, weil es halt drauf ankommt, wie viel. Wenn ich es privat abschließe, habe ich natürlich die Möglichkeit, mit den Grenzen auch weiter nach oben zu gehen, mehr abzusichern. Entsprechend zahle ich wahrscheinlich dann auch mehr, natürlich. Also es wird nicht weniger kosten. Aber hier habe ich den Nachteil, dass ich auf jeden Fall Gesundheitsfragen beantworten muss und das eben auf jeden Fall gucken muss, dass ich da ausreichend eben abgesichert bin. Die Frage ist dann immer, sehe ich halt so ein bisschen in der Praxis, die man sich stellt. Man sollte ja nicht, das sage ich ja immer, Versicherungen danach bewerten, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Aber man sollte natürlich irgendwie über das Risiko nachdenken, wann tritt dieses Risiko der Pflege ein. Am wahrscheinlichsten ist es halt im Alter. Und wenn ich jetzt schon vorsorgen kann und das anderweitig irgendwie ansparen kann, dann kann ich mir natürlich überlegen, ob es Sinn macht für mich, ein Pflegetagegeld zu machen oder nicht. Aber wie gesagt, ich habe halt immer das Risiko, wenn ich in jungen Jahren pflegebedürftig werde, dass man das nicht einkalkulieren kann. Hier ist die Wahrscheinlichkeit geringer, aber trotzdem gibt es natürlich eine Wahrscheinlichkeit dafür und das müsst ihr für euch dann selber abwägen. Ich verstehe aber natürlich auch, dass ein Pflegetagegeld, wenn es irgendwie 90 bis 100 Euro im Monat kostet, dass man sich dann Gedanken macht, okay, kann ich dieses Geld vielleicht besser investieren? investieren? Packe ich das in die ETF-Rentenversicherung mit der Pflegeoption? Ist das dann quasi die bessere Absicherung, weil ich das auch für die Altersvorsorge dann nutzen kann? Weil am Ende ist es halt eine Risikoversicherung. Wenn der Fall nicht eintritt, dann habe ich dieses Geld eben nicht, so wie bei der BU auch. Und deshalb muss ich halt so ein bisschen für mich natürlich auch abwägen. Was ich wichtig finde, noch bei dem Punkt, was ich in der Praxis immer ganz viel sehe und was natürlich nicht zielführend ist, wenn du zum Beispiel eine Pflegetagegeldversicherung hast oder auch ein Pflegebar, das machen ganz viele immer. Fangen irgendwie mit 30, 40 an und zahlen da immer fleißig rein. Und wenn sie dann in Rente gehen oder kurz vorher, kündigen das viele. Und ich denke mir so, falsch, in der Rente braucht man es ja am meisten, weil da steigt ja die Wahrscheinlichkeit mit eben dem Pflegebedürftigen über 50% sind über 80, steigt ja dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich pflegebedürftig werde. Und dann kriege ich gar nichts ausbezahlt aus dieser Versicherung. Das heißt, ihr müsst sie unbedingt im Alter auch weiterführen und weiter bezahlen, wenn man sowas macht und nicht einfach im Alter stoppen dann, sondern das muss wirklich kontinuierlich dann weiter bezahlt werden, weil dadurch, dass es eine Risikoversicherung ist, habe ich halt überhaupt nichts davon, wenn ich dann aufhöre mit 50, 60 und sag, ach, bis jetzt war ich irgendwie kein Pflegefall, wird schon nicht passieren, dann kündige ich die jetzt. Nein, das Risiko steigt ja eben im Alter stark an. Deshalb ist ganz wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, dass man es dann auch wirklich durchzieht natürlich. Genau. Ich persönlich finde zum Beispiel, wenn man so früh wie möglich anfängt mit dem Investieren, mit der Altersvorsorge, denke ich, kriegt man das sehr gut abgedeckt über eben die Kombination des ETFs Depot und der ETF Rentenversicherung mit eben zum Beispiel so einer Pflegeoption drin. Dann hat man das eigentlich ganz gut angespart. Aber wie gesagt, dann noch die Kombi mit dem Pflegebar, dass man vielleicht so ein kleines Pflegetagegeld hat. Wenn dann doch was im Hier und Heute passieren sollte, dann ist es im Gesamten ja eine ganz gute Absicherung. Wenn man natürlich jetzt älter ist und erst mit 40, 45 anfängt, Altersvorsorge zu machen, dann ist eigentlich klar, dass es relativ knapp wird oder ich sehr, sehr viel Geld monatlich in Sparplan investieren muss oder als Einmalanlage investieren muss, um 100.000 bis 200.000 Euro Puffer aufzubauen im Alter, zusätzlich zu der Altersvorsorge. Darum geht's ja. Und dann wird's relativ schwierig. Und dann würde ich mir doch auch eher anschauen, ein privates Pflegetagegeld zu machen, um da ausreichend abgesichert zu sein. Das vielleicht noch als meine persönliche Meinung, wie ich es machen würde und wie ich das beachten würde. Ja, ein Fazit für diese etwas andere Podcast-Folge, aber ich denke sehr, sehr wertvolle Podcast-Folge, auch mal als erster Gedankenanstoß. Pflege ist einer der größten finanziellen Risiken im Alter. Ja, das heißt, es muss in die Altersvorsorge unbedingt irgendwie mit einkalkuliert werden, insbesondere für unsere Generation. Denn je älter wir werden, desto höher ist dann auch entsprechend das Risiko, dass man irgendwie pflegebedürftig in irgendeiner Art und Weise ist. Und Pflegebedürftigkeit kostet, haben wir ja auch gerade drüber gesprochen. Je nachdem, in welchem Bundesland ich mich bewege, die Pflegeversicherung, die gesetzliche, übernimmt nur einen Teil von unseren Pflegekosten. Und wie bei der gesetzlichen Rente auch, wie ja bei allen anderen Absicherungen, die wir vom Staat haben, wir müssen privat auch vorsorgen, um ausreichend abgesichert zu sein. Je jünger ich bin, desto einfacher kann ich das in der Altersvorsorge mitdenken, desto einfacher kann ich mir dann Puffer aufbauen und je älter ich bin, desto mehr Sinn macht es, sich auch mal eine Pflegetagegeldversicherung anzuschauen und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch gegebenenfalls das Pflegebar, auch vielleicht eine Kombination aus Pflegebar und privates Pflegetagegeld. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Lasst das Thema nicht an euch vorbeirauschen, denn es ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass man da noch weniger drüber nachdenkt als über die Altersvorsorge, über das Thema Pflege, aber es ist ein wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge und ihr solltet den nicht unterschätzen und eben ausreichend Puffer aufbauen. Wenn du dich für das Thema ETF-Rentenversicherung interessierst, dann habe ich eine Checkliste, die würde ich auch mal hier in die Shownotes packen, denn die gefällt euch sehr gut, habe ich schon gesehen, weil ich habe es ab und zu mal auf Instagram platziert. Das ist eine 0-Euro-Checkliste, die wir einfach aus unserer Beratung erstellt haben, wie ich eine gute gute, passende ETF-Rentenversicherung für mich selber finde, welche Punkte irgendwie wichtig sind. Ich packe das gerne, wie gesagt, mal in die Shownotes hier, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Und ansonsten, wenn du dich beraten lassen möchtest, unabhängig zum Thema ETF-Rentenversicherung, zum Thema Pflegetagegeld, dann könnt ihr sehr, sehr gerne auch zu uns in die Beratung kommen und euch das anschauen. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung. Das sieht man, glaube ich, auch an unseren Google-Bewertungen. Also sehr viele durchweg positive Google-Bewertungen im Team gebündelt, schon über 50, 60 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Deshalb kommt da gerne vorbei. Wir finden gemeinsam einen guten Tarif, der zu euch passt. Wir können gern einen Nettotarif machen als Honorarberatung. Wir können aber auch einen Provisionstarif machen. Wir schauen uns auch gemeinsam an, was irgendwie für dich individuell Sinn macht, ob es jetzt doch der Nettotarif besser ist als der Provisionstarif oder monetär, was irgendwie Sinn macht. Wir gucken da auf jeden Fall sehr vollumfänglich mit dir drauf und auch das Thema Pflegezusatzversicherung schauen wir uns auch gerne gemeinsam an. Wir haben dafür keinen Unterpunkt bei uns auf der Website, also man kann nicht direkt einen Termin buchen. Da würde ich euch bitten, einfach kurz eine E-Mail an support@femens-finanzen.de zu schreiben, dann koordinieren wir da gerne gemeinsam einen Termin, wenn ihr kurz uns mitteilt, wie alt ihr seid, was ihr beruflich macht, was ihr gerne machen wollt. Genau, und freuen uns da, wenn wir den einen oder anderen in der Beratung wiedersehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, euch nochmal einen neuen Denkanstoß auch gegeben hat beim Thema Altersvorsorge, da wirklich nochmal drauf zu schauen auf das Thema Pflege. Und ich freue mich sehr, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns ein Like gebt, Thumbs up hier bei YouTube oder eben Apple Podcast, eine 5-Sterne-Bewertung, Spotify. Das hilft uns immer sehr und freut uns natürlich auch megamäßig für euch jede Woche neuen frischen und wertvollen Content zu erstellen. Daher würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du jetzt an der Stelle pausierst und einmal kurz deine Sternchen vergibst. Wie gesagt, das hilft uns immer sehr. Und ich würde sagen, wir beiden hören uns sonst in der nächsten Woche.